wenn du dich entschließt, deinen Arm zu heben, dann erzeugt dein Gehirn, je nach Vorhaben deiner Entscheidung, Wellen. Wenn ich deinem Gehirn ein eher technisches Wort, negative Ladung eingeben könnte, dann würde deine ursprüngliche Absicht gehemmt. Mit anderen Worten, du wärst hypnotisiert. Das begann wirklich Sinn zu machen. Ich hatte diese Wim-Hof-Maschine gesehen und mit ihrer Hilfe verschiedene Demonstrationen gesehen. Ich hatte auch gesehen, wie es möglich war, die Polarität des Stroms zu verändern und ihn zu veranlassen, in die entgegengesetzte Richtung zu fließen. Ehrenwerter Lama, rief ich aus, wie ist Ihnen es denn möglich, meinem Gehirn Strom einzugeben? Sie können ja nicht meine Schädeldecke entfernen und etwas Strom hineingeben. Wie soll denn das funktionieren? Mein lieber Lobsang, sagte mein Mentor, es ist gar nicht notwendig, in deinen Kopf hineinzukommen. Ich muss auch keinen Strom erzeugen und ihn dir eingeben. Ich brauche groß ein paar passable Vorschläge vorzubringen. Und wenn du von der Genauigkeit meiner Aussage oder meines Vorschlags überzeugt bist, dann wirst du, ohne willkürliche Kontrolle deinerseits, diesen negativen Strom selbst erzeugen. Er sah mich an und sagte, ich hypnotisiere nur ungern jemand gegen seinen Willen, außer im Falle einer medizinischen oder chirurgischen Notwendigkeit. Doch ich denke, dass es mit deiner Mithilfe eine gute Idee wäre, ein klein wenig Hypnose zu praktizieren. Hastig rief ich aus, oh ja, ich hätte gerne etwas Erfahrung in der Hypnose. Er lächelte über meinen Tatendrang und fragte, nun, Lobsang, gibt es etwas, das du normalerweise höchst ungern tun würdest? Ich frage dich das, weil ich dich hypnotisieren möchte, etwas zu tun, das du nur widerwillig tun würdest, sodass du dich persönlich überzeugen kannst, dass, wenn du dies tust, du unter einem unfreiwilligen Einfluss handelst. Ich dachte einen Augenblick nach und wusste kaum, was ich sagen sollte. Es gab so viele Dinge, die ich nicht tun wollte. Mir weiter darüber Gedanken zu machen, blieb mir erspart, als mein Lehrer ausrief, ich weiß. Du warst letzthin überhaupt nicht erpicht, diese eher komplizierte Stelle im fünften Buch des Kango zu lesen. Ich glaube eher, du hast dich gefürchtet, dass einige der dort verwendeten Ausdrücke dich verraten würden, vor allem bei der Tatsache, dass du dieses besondere Thema nicht fleißig genug gelernt hast, so wie von deinem Lehrer erwünscht. Ich fühlte mich recht unwohl. Und ich muss zugeben, auch meine Wangen wurden vor Verlegenheit rot. Es war wirklich so, es gab eine besondere Stelle in dieser Schrift, die mir extreme Schwierigkeiten bereitete. Doch, wie auch immer, im Interesse der Wissenschaft war ich bereit, mir einreden zu lassen, sie zu lesen. Im Grunde hatte ich wirklich schon fast Angst, diese besondere Textstelle zu lesen. Mein Mentor lächelte und sagte, das Buch liegt dort drüben beim Fenster. Bring es hierher und schlag es an der Stelle auf. Dann lies sie laut vor, und wenn du versuchst, sie nicht zu lesen, wenn du versuchst, die ganze Sache durcheinander zu bringen, dann wird das einen umso besseren Test ergeben. Zögernd ging ich hinüber und holte das Buch. Widerstrebend blätterte ich die Seiten um. Unsere tibetischen Seiten sind viel größer und schwerer, als die in den westlichen Büchern. Ich fummelte und wollte die ganze Sache so lange wie möglich herauszögern. Schließlich und endlich wendete ich die Seite doch noch zu der besagten Textstelle. Und ich muss gestehen, dass mir diese spezielle Stelle aufgrund eines früheren Vorkommnisses mit einem Lehrer wirklich beinahe eine Übelkeit hervorrief. Ich stand damit dem Buch vor mir und tat so, als könnte ich diese Worte nicht aussprechen. Es scheint zwar seltsam zu sein, doch es ist eine Tatsache, dass ich aufgrund einer Misshandlung durch einen Lehrer einen richtigen Hass auf diese heiligen Sätze entwickelt hatte. Mein Mentor sah mich an, und sonst nichts. Er schaute mich nur an, und dann schien irgendetwas in meinem Kopf Klick zu machen. Ich stellte zu meinem großen Erstaunen fest, dass ich las, nicht einfach las, sondern flüssig und leicht und das ohne Spur von Unsicherheit. Als ich das Ende des Abschnittes erreicht hatte, erfasste mich ein höchst unerklärliches Gefühl. Ich legte das Buch nieder, ging in die Mitte des Raumes und stellte mich auf den Kopf. Ich werde verrückt, dachte ich. Was wird wohl mein Mentor denken, wenn ich mich auf eine so schrecklich alberne Art benehme? Dann kam mir der Gedanke, dass vielleicht mein Mentor das veranlasst hatte, mich beeinflusste, mich so zu benehmen. Schnell sprang ich wieder auf die Füße und bemerkte, dass er mich wohlwollend anlächelte. Im Grunde ist es eine ganz leichte Angelegenheit, Lobsang, eine Person zu beeinflussen. Es bereitet überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn man die Grundlage einmal gemeistert hat. Ich dachte lediglich an gewisse Dinge und du hast meine Gedanken telepathisch aufgenommen und das bewirkte, dass dein Gehirn auf die Weise, wie ich es erhoffte, reagiert hat. So wurden gewisse Schwankungen in deinem normalen Gehirnmuster hervorgerufen, die dieses sehr interessante Resultat verursacht hat. Ehrenwerter Lama. sagte ich, dann bedeutet das, dass, wenn wir Strom in das Gehirn einer Person fließen lassen könnten, es uns möglich wäre, eine Person zu veranlassen, alles zu tun, was wir möchten? Nein, das bedeutet es überhaupt nicht, sagte mein Mentor. Es bedeutet nur, dass wenn wir eine Person überreden könnten, eine gewisse Handlung zu vollziehen, und wenn diese Handlung, für die wir sie überreden möchten, nicht gegen ihre Überzeugung ist, dann wird sie sie ohne Zweifel ausführen, und das nur, weil sich ihre Gehirnwellen verändert haben. Es spielt keine Rolle, was ihre ursprüngliche Absicht war, sie wird so reagieren wie vom Hypnotiseur vorgeschlagen. In den meisten Fällen erhält eine Person die Vorschläge von einem Hypnotiseur. Vom Hypnotiseur geht jedoch keine richtige Beeinflussung aus, außer dem Einfluss des Vorschlages. Der Hypnotiseur ist nur in der Lage, beim Opfer mit einem kleinen Trick eine Handlung herbeizuführen, die entgegengesetzt zu der ist, was ursprünglich geplant war. Er sah mich einen Augenblick ernst an und fügte hinzu, natürlich haben du und ich noch andere Kräfte, als nur diese. Du wirst dereinst in der Lage sein, eine Person unmittelbar zu hypnotisieren, selbst gegen ihren Willen. Diese Gabe wurde dir aufgrund der besonderen Eigenart deines Lebens verliehen und aufgrund deiner sehr großen Mühsale und außergewöhnlichen Arbeit, die du zu erzielen hast. Er setzte sich zurück und blickte mich an, um zu sehen, ob ich die Informationen, die er mir vermittelte, aufgenommen hatte. Zufrieden, dass das der Fall war, fuhr er fort. Später, nicht jetzt, wird dir noch viel mehr über die Hypnose und wie man schnell hypnotisiert gelehrt. Ich möchte dir auch sagen, dass auch deine telepathischen Kräfte erhöht werden, weil du jederzeit mit uns in Kontakt bleiben musst, wenn du von hier weggehst und in weit entfernte Länder reist. Und der schnellste und sicherste Weg ist über die Telepathie. Ich fühlte mich über all das recht niedergeschlagen. Ich schien die ganze Zeit etwas Neues zu lernen, und je mehr ich lernte, desto weniger Zeit hatte ich für mich. Es schien, als würde mir immer mehr und mehr Arbeit aufgebürdet, aber keine angenommen. Aber, ehrenwerter Lama, sagte ich, wie funktioniert denn die Telepathie? Es scheint zwischen uns nichts zu geschehen, und doch wissen sie beinahe alles, was ich denke, speziell, wenn ich es nicht möchte. Mein Mentor blickte mich an, lachte und sagte, die Telepathie ist im Grunde eine ganz einfache Sache, man braucht lediglich die Gehirnwellen zu kontrollieren. Betrachte es auf diese Weise, wenn du denkst, erzeugt dein Gehirn Strom, der in Übereinstimmung mit dem Wechsel deiner Gedanken schwankt. Normalerweise veranlassen deine Gedanken eine Muskelaktivierung, sodass sich die Glieder beugen und strecken können, oder du denkst vielleicht an jemanden weiter weg. Welche Art deine Gedanken auch immer sein mögen, deine geistige Energie wird gesendet, d.h. Die Energiestärke, die von deinem Gehirn ausgeht, wird wahllos in alle Richtungen ausgestrahlt. Wenn es eine Methode gäbe, bei der du deine Gedanken auf einen Punkt bringen könntest, dann wären sie in der Richtung, auf die man sich konzentriert, viel intensiver. Ich sah ihn an, und erinnerte mich an ein kleines Experiment, das er mir vor einiger Zeit gezeigt hatte. Wir befanden uns am selben Ort wie jetzt, d.h. hoch oben auf dem Gipfel, wie wir Tibetaner den Potala nennen. Es war schon dunkle Nacht und der Lama, mein Mentor, hatte eine kleine Kerze angezündet, deren Licht nur schwach und umleuchtete. Doch dann stellte er ein Vergrößerungsglas vor die Kerze und stimmte die Distanz des Vergrößerungsglases zur Flamme ab. Damit war es ihm möglich, ein viel helleres Bild der Kerzenflamme an die Wand zu projizieren. Und, um der Lektion noch etwas mehr Gewicht zu geben, fügte er hinter der Kerze noch eine glänzende Fläche hinzu, die das Licht noch einmal mehr verstärkte, sodass das Bild an der Wand noch größer wurde. Ich erwähnte ihm dies, und er sagte, ja, das ist völlig richtig. Mit verschiedenen Tricks ist es möglich, die Gedanken zu sammeln und in eine bestimmte, vorher festgesetzte Richtung zu senden. Eigentlich verfügt jede Person über eine individuelle Wellenlänge, wie wir es bezeichnen d.h. Die Energiemenge der Grundwelle, die vom Gehirn jeder Person ausgestrahlt wird, folgt einer genauen Schwingungsordnung. Wenn wir die Schwingungsrate der Grundwelle des Gehirns einer anderen Person ermitteln könnten und uns auf diese Grundwelle einstellten, dann hätten wir, ungeachtet der Distanz, überhaupt keine Schwierigkeiten, unsere Mitteilung über die sogenannte Telepathie zu übertragen. Er sah mich streng an und fügte hinzu, halte in deinem Geiste klar fest, Lobsang, dass, wenn es zur Telepathie kommt, Distanzen überhaupt keine Rolle spielen. Die Telepathie kann sich über Meere, ja sogar über Welten erstrecken. Ich gebe zu, dass ich ein Bedürfnis verspürte, mehr im Bereich der Telepathie zu tun. Ich stellte mir vor, wie ich mich mit meinen Kameraden, die in anderen Lama-Klöstern wie Sera oder selbst in den weit entlegenen Bezirken, unterhalten konnte. Es schien mir daher wichtig, meine Bemühungen all den Dingen zu widmen, die mir in der Zukunft helfen würden. Einer Zukunft, die gemäß aller Prophezeiungen, in der Tat eine düstere Affäre zu sein schien. Mein Mentor unterbrach meine Gedanken wieder, wir werden uns später mit der Telepathie weiter auseinandersetzen, da wir uns noch mit der Sache des Hellsehens befassen wollen. Denn dereinst wirst du über abnormale hellseherische Kräfte verfügen, und es würde dir die Dinge erleichtern, wenn du den Prozessablauf verstündest. Es handelt sich hier vor allem um die Gehirnwellen und das Eindringen in die Akasha-Chronik. Doch es ist schon dunkel. Wir müssen unsere Diskussion für heute beenden und uns zum Schlafen bereit machen, sodass uns die Nachtstunden erfrischen und wir wieder zur rechten Zeit für den ersten Gottesdienst bereit sind. Er erhob sich und ich mich auch. Ich verbeugte mich vor ihm in der Haltung des Respekts und ich wünschte, ich könnte ihm den tiefen Respekt, den ich für diesen großen Mann Hector und der mir so viel Freundschaft erwiesen hatte, angemessener zeigen. Ein kurzes flüchtiges Lächeln fuhr über seine Lippen. Er machte einen Schritt auf mich zu und ich fühlte seinen warmen Händedruck auf meinen Schultern. Er gab mir einen freundlichen Klaps und sagte, Gute Nacht, Lobsang, wir dürfen es nicht noch länger hinausschieben, oder wir werden wieder Holzköpfe sein und nicht erwachen, wenn es Zeit für die Andacht ist. In meinem Zimmer stand ich einige Augenblicke am Fenster. Die kalte Nachtluft blies hinein. Ich schaute auf die Lichter von Lasse und vergegenwärtigte mir nochmals alles, was mir gesagt worden war und auch das, was ich noch zu lernen hatte. Es war für mich offensichtlich, dass je mehr ich lernte, es umso mehr zu lernen gab, und ich fragte mich, wo das alles noch enden sollte. Mit einem Seufzen, vielleicht vor Verzweiflung, rollte ich mich noch etwas enger in meine Robe an und legte mich auf den kalten Boden zum Schlafen. Kapitel 7. Ein kalter Wind fegte von den Bergen herab. Staub und kleine Steine schossen durch die Luft und die meisten davon schienen ihr Ziel direkt auf unseren angezogenen Körpern zu suchen. Weise alte Tiere standen mit gesenkten Köpfen zum Wind, sodass es ihr Fell nicht durcheinander brachte und sie nicht zu viel Körperwärme verloren. Beim Konduling bogen wir um die Ecke und begaben uns auf die Manila-Krank. Eine plötzliche Böe, noch schlimmer als die vorhergehende, blies unter die Robe eines meiner Kameraden und mit einem Angstschrei wurde er wie ein Drachen hoch in die Luft gehoben. Mit vor Schreck offenem Mund schauten wir nach oben. Er schien mit offenen Armen und aufgeblähter Robe der Stadt entgegenzufliegen, die ihn wie ein Riese erscheinen ließ. Dann kam eine Flaute und er fiel wie ein Stein in den kahlen Kuh. Wir rannten, außer uns, zum Unfallort und hatten Angst, er würde ertrinken. Als wir das Ufer erreichten, schien er, Yolgü, knietief im Wasser zu stehen. Der Sturm kreischte mit erneuter Kraft los, wirbelte Yolgü herum und fegte ihn rückwärts direkt in unsere Arme. Und Wunder über Wunder, er war kaum nass, außer von den Knien an abwärts. Wir hasteten davon und hielten unsere Roben eng umschlungen, damit es uns nicht auch noch in Luft blasen würde. Wir marschierten den Manila-Kang entlang. Es war ein leichter Marsch. Der pfeifende Wind blies uns geradezu entlang. Unsere einzige Anstrengung war, uns aufrecht zu halten. Im Dorf Schö suchte eine Gruppe Damen der oberen Klasse nach einem Unterstand. Mir machte es immer Spaß, die Identität der Person hinter der Gesichtsmaske zu erraten. Je jünger das gemalte Gesicht auf der Ledermaske war, desto älter war die Frau dahinter, die sie trug. Tibet ist ein sehr unbarmherziges und traues Land mit heulenden Winden, die ganze Steinströme und Sand von den Bergen fegte. Männer und Frauen trugen deshalb oft aus Leder gefertigte Masken als Schutz vor den Stürmen. Diese Masken, mit Schlitzen für die Augen versehen und einem weiteren zum Atmen, waren immer bemalt mit einer Repräsentation des Trägers oder dem, was er dachte zu sein. Lasst uns zur Einkaufsstraße gehen, rief Timon und versuchte, gegen den Wind anzukämpfen. Das ist Zeitverschwendung, schrie Yolgü, sie schließen die Geschäfte, wenn der Sturm wie jetzt wütet. Es würde ihnen sonst nur die ganze Herbe wegblasen. Wir eilten weiter und gingen zweimal so schnell als sonst. Wir überquerten die Türkisbrücke und mussten einander festhalten, weil die Kraft des Windes so heftig war. Zurückschauend sahen wir den Butala und den Eisenberg von einer dicken schwarzen Wolke eingehüllt. Einer Wolke, die sich aus Staubpartikeln und kleinen Steinen zusammensetzte, die es von den ewigen Himalayas angetragen und abgeschlagen hatte. Wir eilten weiter und wussten, dass uns die schwarze Wolke bald einholen würde, wenn wir bummelten. Wir passierten das Döringhaus, das etwas außerhalb des inneren Kreises rund um den riesigen Yokhang lag. Mit Toben brach der Sturm über uns herein und schlug auf unsere ungeschützten Hände und Gesichter. Timon hob instinktiv die Hände hoch, um sein Gesicht zu schützen. Der Wind ergriff seine Robe und hob sie hoch über seinen Kopf hinweg und ließ ihn nackt wie eine geschälte Banane stehen, und das direkt vor der Kathedrale von Lhasa. Steine und Zweige kullerten uns die Straße entlang entgegen und schlugen unsere Beine blau und manchmal blutend. Der Himmel wurde noch schwärzer, so dunkel wie die Nacht. Mit dem vor uns hastenden Dämon, der immer noch mit seiner flatternden Robe um seinen Kopf zu kämpfen hatte, taumelten wir in den Altarraum der heiligen Stätte. Im Innern herrschte Ruhe, absolute und wohltuende Ruhe. Hierher kamen schon seit 1300 Jahren die Frommen zum Beten. Selbst die Struktur des Gebäudes strahlte Heiligkeit aus. Der Steinboden war vom vielen Durchmarschieren von Generationen über Generationen von Pilgern gerippt und gerillt. Die Luft fühlte sich lebendig an. Über die Jahrhunderte war hier so viel Weihrauch verbrannt worden, dass es schien, als hätte der Ort ein Eigenleben. Uralte geschwärzte Säulen und Balken ragten hoch hinauf in den immerwährenden Dunst. Das dumpfe Glitzern des Goldes reflektierte die Lichter der Butterlampen, während die Kerzen kaum noch dazu beitrugen, die Dunkelheit etwas zu erhellen. Die kleinen flackernden Flammen ließen die Schatten der heiligen Figuren in einem grotesken Tanz an den Tempelwänden erscheinen. Götter sprangen mit Göttinnen in einem nie endenden Licht- und Schattenspiel umher, während die frommen Pilger in einer endlosen Prozession an den Lichtern vorbeimarschierten. Lichtpunkte aller Farben schossen von den großen Haufen Juwelen hervor. Diamanten, Topaze, Berylle, Rubine und Jade ließen das Licht ihrer Natur aufleuchten und bildeten ein immerwährendes Muster, ein Kaleidoskop von Farben. Große handgefertigte Eisennetze mit Kettengliedern, die keine Hand hindurch ließen, schützten die Edelsteine und das Gold vor jenen, deren Rechtschaffenheit von ihrer Begehrlichkeit übermannt worden war. Da uns dort leuchteten im funkelnden Halbdunkel hinter der Eisengardine ein paar rote Augen auf. Der Beweis für die immer wachsamen Tempelkatzen. Unbestechlich und tretlich und ohne Angst vor Mensch und Tier tappten sie auf leisen seidenen Pfoten. Doch diese weichen Pfoten hielten messerscharfe Krallen versteckt, sollte einmal ihr Zorn erweckt werden. Von übertreffender Intelligenz, mussten sie nur jemand ansehen und schon kannten sie seine Absicht. Eine verdächtige Bewegung in die Richtung der Juwelen, die sie bewachten und schon wurden sie zu wiedergeborenen Teufeln. Sie arbeiteten immer zu zweit. Eine sprang an die Kehle des möchtegerne Diebes, während sich die andere am rechten Arm festkrallte. Nur der Tod löste ihre Griffe, es sei denn der Aufsichtsmönch eilte schnell herbei. Bei mir oder bei anderen, die sie auch liebten wie ich, schnurrten oder rollten sich die Katzen und erlaubten uns, mit den unbezahlbaren Edelsteinen zu spielen. Mit ihnen zu spielen, aber nicht sie mitzunehmen. Ganz schwarz mit hellen blauen Augen, die im reflektierten Licht rot leuchteten, waren sie in anderen Ländern als Siamkatzen bekannt. Hier im kalten Tibet waren sie nur schwarz. In den Tropen, wurde mir gesagt, sind sie dagegen nur weiß. Wir gingen herum und zeigten den goldenen Abbildern unseren Respekt. Draußen wütete und tobte der Sturm und fegte alles, was nicht nied- und nagelfest war, weg und machte den Gang für den unvorsichtigen Reisenden riskant, der sich immer noch auf der windgepeitschten Straße befand und dringende Geschäfte erledigen musste. Hier im Tempel jedoch war alles ruhig. Ruhig außer dem gedämpften Schisch-Schisch der vielen Füße, während die Pilger ihren Rundgang absolvierten und dem unablässigen Klack-Klack, der sich immer drehenden Gebetsmühlen. Doch die hörten wir nicht mehr. Tag für Tag, Nacht für Nacht drehten und drehten sich die Räder mit ihrem Klack-Klack, 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 bis sie einen Teil unserer Existenz geworden waren. Wir hörten sie genauso wenig, wie wir unseren Herzschlag oder unseren Atem hörten. Doch es gab da noch ein anderes Geräusch. Ein raues, schabendes Purpur und das Klimpern des Metallvorhanges, während ein alter Garter seinen Kopf daran rieb, um mich daran zu erinnern, dass er und ich alte Freunde waren. Müßig steckte ich meine Finger durch die Kettenglieder und kraulte seinen Kopf. Sanft biss er als Gruß in meinen Finger und dann leckte er mir mit seiner rauen Zunge vor Leidenschaft beinahe die Haut weg. Eine verdächtige Bewegung weiter vorne im Tempel, und er war, wie der Blitz, weg, um seinen Besitz zu schützen. Ich wünschte, wir könnten uns ein wenig in den Läden umsehen, flüsterte Timon. Unsinn, flüsterte Yolgü, du weißt doch, dass sie während des Sturms geschlossen sind. Seid ruhig, ihr Jungen, sagte ein zorniger Aufseher, der aus dem Schatten trat und mit einem gezielten Schlag den armen Timon erwischte, der außer Balance geriet und taumelnd zu Boden fiel. Ein Mönch, der sich in der Nähe befand, sah sich die Szene missbilligend an und drehte seine Gebetsmühlen noch heftiger. Der riesige Aufseher, beinahe 2,15 Meter groß, stand über uns wie ein menschlicher Berg und zischte, wenn ihr Jungen noch einen Piepser macht, dann reißt sich euch eigenhändig ein Zaun und werfe die Stücke draußen den Hunden vor. Nun, seid ruhig. Mit einem letzten finsteren Blick in unsere Richtung, drehte er sich um und löste sich im Schatten wieder auf. Vorsichtig und ängstlich, dass ja seine Roben nicht knisterte, stand Timon auf. Wir zogen unsere Sandalen aus und gingen auf den Zehenspitzen zur Tür. Draußen wütete der Sturm noch immer. Von den Berggipfeln wehte es blendend weiße Schneeflocken herab, während von den tieferen Regionen von Potala und Gagbori schwarzer Sand und Geröll herunterfloß. Entlang der heiligen Wege rauschten große Schuttströme in die Stadt. Der Wind heulte und schrie, als wären selbst die Teufel irre geworden und spielten ohne Sinn und Grund eine verrückte Kakophonie. Einander festhaltend kämpften wir uns langsam südwärts rund um den Jorang und suchten in einer Nische auf der Rückseite der Ratshalle Schutz. Ein Schwall turbulenter Luft drohte, uns emporzuerheben und uns über die Mauer des Nonnenklosters Zankung zu wehen. Wir zitterten schon bei dem Gedanken daran und drängten zu unserem Unterschlupf. Als wir unser Ziel erreicht hatten, lehnten wir uns zurück und keuchten vor Anstrengung. Timon sagte, ich wünschte, ich könnte diesen Aufseher mit einem Bann belegen. Dein ehrenwerter Mentor könnte das tun, Lobsang, vielleicht könntest du ihn überreden, diesen in ein Schwein zu verwandeln, fügte er hoffnungsvoll hinzu. Ich schüttelte den Kopf. Das würde er ganz sicher nicht tun, erwiderte ich, denn der Lama Mingya Dondup würde nie, weder einem Mensch noch einem Tier, etwas zuleide tun. Obwohl es schön wäre, den Aufseher in etwas anderes zu verwandeln. Er war wirklich ein Maulheld. Der Sturm ließ nach. Der Wind war weniger schrill und fegte nicht mehr so scharf über die Dachkanten hinweg. Die eben noch windgetragenen Kiesel fielen klappernd auf die Straßen und Hausdächer. Auch der Sand drang nicht mehr so sehr in unsere Roben ein. Tibet ist ein hohes und exponiertes Land. Die Winde sammelten sich immer hinter den Bergketten und rasten dann wie eine Furie die Bergpässe hinunter. Des Öfteren rissen sie in den Schluchten Reisende in den Tod. Die Windstöße brausten durch die Korridore der Lama-Klöster und fegten sie sauber, fegten den Sand und Unrat vor sich her, bevor sie weiter durch das Tal und über die offenen Strecken dahinter heulten. Der Lärm und Tumult erstarb. Die letzten Sturmwolken jagten über den Himmel und ließen das riesige Himmelsgewölbe purpur und rein zurück. Der harte grelle Glanz der Sonne schien auf uns herab und blendete uns mit ihrer Helligkeit nach dem trüben und düsteren Sturm. Mit einem knarrenden Knacksen wurden die Türen vorsichtig geöffnet. Köpfe erschienen, um den Schaden des Tages zu begutachten. Arme alte Frau Rax, neben deren Haus wir standen, ihre Fenster blies es vorne hinein und hinten wieder heraus. In Tibet bestehen die Fenster aus dickem Ölpapier, so dass man mit einiger Mühe hinaussehen konnte. Glas ist in Lhasa in der Tat sehr rar, und Papier, das von den vielen Weiden und Binsen hergestellt wird, ist billig. Wir machten uns auf den Weg nach Hause, dem Gagbori, und hielten inne, wann immer unser Interesse von etwas angelockt wurde. Lobsang, sagte Timon, sag schon, die Läden werden jetzt sicher wieder geöffnet haben. Komm doch mit, wir bleiben nicht lange, sprach es, und machte kehrt und bog nach rechts in einen viel schnelleren Weg ab. Yulgi und ich folgten ihm, ohne zu zögern. Als wir in der Einkaufsstraße ankamen, schauten wir uns erwartungsvoll um. Was gab es hier nicht alles für Wunder, den alles durchdringenden Teeduft, von Indien und China viele Sorten Weihrauch, von dem weit entfernten Deutschland Schmuck und Dinge, die für uns so merkwürdig waren, dass sie keine Bedeutung für uns hatten. Weiter vorne kamen wir zu einem Laden, wo Süßigkeiten verkauft wurden. Klebrige Dinge auf Stängel und Keksen, die mit weißem Zucker oder mit farbiger Zuckerglasur überzogen waren. Wir schauten und sehnten uns danach. Doch, als arme Gülas hatten wir kein Geld und konnten infolgedessen auch nichts kaufen, doch das Schauen war gratis. Yulgi kniff mich in den Arm und flüsterte, Lobsang, der große Kerl dort, ist das nicht zu, der früher auf dich aufpasste? Ich drehte mich um und starrte in die Richtung, in die er zeigte. Ja. Ganz recht, es war zu. Zu der mich so viel gelehrt hatte und so furchtbar streng zu mir gewesen war. Instinktiv ging ich auf ihn zu und sagte lächelnd, zu. Sagte ich bin. Er sah mich finster an und knurrte, macht, dass ihr wegkommt, Jungs, belästigt nicht einen ehrlichen Bürger, wenn er für seinen Meister unterwegs ist. Ihr könnt von mir nichts erbetteln. Er machte kehrt und ging weg. Ich fühlte, wie meine Augen heiß wurden, und ich fürchtete, mich vor meinen Kameraden zu blamieren. Nein, den Luxus von Tränen konnte ich mir nicht leisten, doch zu hatte mich ignoriert, so getan, als würde er mich nicht kennen. Zu, der mich von Geburt an gelehrt hatte. Ich dachte daran, wie er versucht hatte, mir das Reiten auf meinem Pony Nakim beizubringen und wie er mich das Ringen gelehrt hatte. Und nun hatte er mich zurückgewiesen, verschmäht. Ich ließ den Kopf hängen und kratzte untröstlich mit meinen Füßen im Staub herum. Neben mir standen schweigend und verlegen meine zwei Kameraden und fühlten sich, wie ich mich fühlte, denn auch sie waren wie ich, geringschätzig behandelt worden. Eine plötzliche Bewegung erweckte meine Aufmerksamkeit. Ein älterer, bärtiger Inder, der einen Turban trug, kam langsam auf mich zu. Junger Herr, sagte er mit seinem wunderlichen tibetanischen Akzent. Ich habe alles gesehen, doch denk nichts zu schlecht über diesen Mann. Einige von uns haben einfach die Kindheit vergessen. Ich habe es nicht. Kommt mit mir. Er führte den Weg an zu einem Laden, in den wir erst kürzlich hineingeschaut hatten. Lass diese jungen Männer etwas aussuchen, sagte er zum Ladeninhaber. Schüchtern nahm jeder von uns eines dieser klebrigen Dinger und verbeugte sich dankbar vor dem Inder. Nein. Nein. Rief er aus. Eines ist nicht genug. Nehmt noch eines. Wir taten wie geheißen und er bezahlte den lächelnden Ladeninhaber. Herr, sagte ich gelöst, möge der Segen Buddhas mit Ihnen sein und Sie beschützen, auf dass Sie viel Freude haben werden. Er lächelte uns gütig an, verbeugte sich leicht und ging wieder seinen eigenen Geschäften nach. Langsam machten wir uns auf dem Heimweg. Langsam aßen wir unsere Süßigkeiten, um sie so lange wie möglich zu erhalten. Wir hatten beinahe schon vergessen, wie solche Dinger schmeckten. Diese schmeckten uns jedoch besser als alle anderen, weil sie uns mit einer solchen Herzlichkeit geschenkt worden waren. Während wir weitergingen, sann ich darüber nach, dass mich zuerst mein Vater auf den Stufen des Buddhas ignoriert hatte und nun auch noch zu. Yulgü brach das Schweigen, ist das nicht eine komische Welt, Lobsang, während wir noch Jungs sind, werden wir ignoriert und verächtlich behandelt. Und sobald wir Lamas sind, kommen die Schwarzköpfe angerannt, um uns zu gefallen. In Tibet wird der Laienstand als Schwarzköpfe bezeichnet, weil sie Haare auf dem Kopf haben, Mönche dagegen haben einen rasierten Kopf. Diesen Abend war ich sehr aufmerksam im Gottesdienst. Ich entschied, hart zu arbeiten, so dass ich so bald wie möglich ein Lama werden konnte. Dann würde ich unter die Schwarzköpfe gehen und wenn sie von mir eine Gefälligkeit brauchten, sie ebenfalls verschmähen. Ich war derart aufmerksam, dass ich die Aufmerksamkeit eines Aufsehers erregte. Er begegnete mir mit einigem Argwohn, und er musste wohl gedacht haben, dass für mich eine solche Hingabe völlig unnatürlich war. Sobald der Gottesdienst beendet war, eilte ich in meine Unterkunft, da ich wusste, dass ich morgen mit dem Lama Mingya Dondup einen arbeitsreichen Tag vor mir hatte. Einige Zeit konnte ich gar nicht richtig einschlafen. Ich drehte und wendete mich und dachte an die Vergangenheit und an die Härte, die mir zuteil wurde. Am Morgen erhob ich mich, aß mein Frühstück und war dabei, mich auf den Weg in die Lamas Unterkünfte zu machen. Als ich den Raum verließ, packte mich ein bulliger Mönch in einer zerrissenen Robe am Arm. Hey, du, sagte er, du arbeitest diesen Morgen in der Küche, und du reinigst auch den Mühlstein. Aber Herr, erwiderte ich, mein Mentor der Lama Mingya Dondup erwartet mich. Ich versuchte mich an ihm vorbeizustellen. Nein, du kommst mit mir. Es ist mir egal, wer dich will. Ich sagte, du wirst in der Küche arbeiten. Er fasste mich am Arm und drehte ihn herum, so dass ich nicht fliehen konnte. Zögernd ging ich mit ihm mit, es blieb mir keine andere Wahl. In Tibet wechselten wir uns alle bei Hand und niedrigen Arbeiten ab. Es lehrte Demut, sagten die einen. Es hielt einen Jungen ab, von sich eingenommen zu sein, sagte ein anderer. Es hebe den Klassenunterschied auf, sagte ein dritter. Knaben und Mönche mussten in gleichem Maße jede ihnen zugeteilte Arbeit als reine Disziplin verrichten. Natürlich gab es auch das Hauspersonal der rangniedrigen Mönche. Jedoch Knaben und Mönche aller Grade mussten im Turnus niedrigste und höchst unangenehme Arbeiten als Übung verrichten. Wir hassten das alle, da die regulären, alles untergeordnete Männer, uns als Sklaven behandelten, da sie genau wussten, dass wir uns nicht beschweren konnten. Nicht beschweren? Und das hieß, es war sehr hart. Ich ging den Steinkorridor hinunter. Dann über eine Treppe, die aus zwei stehenden Holzpfosten und einem Gitter gefertigt war und kam in die große Küche, wo ich mir einmal das Bein so böse verbrannt hatte. Dort, sagte der Mönch, der mich hielt, steig dort hinauf und reinige die Steinrinne. Ich hob eine scharfe Eisenspitze auf und kletterte auf eines der großen Gästemühlräder und kratzte emsig die in den Rillen hängen geblieben und zerquetschten Körner heraus. Dieser Stein ward vernachlässigt worden und hatte die Gäste nicht gemahlen, sondern nur ruiniert. Meine Aufgabe bestand nun darin, die Oberfläche so herzurichten, dass sie wieder scharf und sauber war. Der Mönch stand dabei und stocherte müßig in seinen Zähnen herum. Hey! Rief eine Stimme vom Eingang her, das ist der Lobsang Rampa. Ist Hurs der Lobsang Rampa hier? Der ehrenwerte Lama Mingya Dondup möchte ihn unverzüglich sprechen. Instinktiv stand ich auf, sprang vom Stein herunter und rief, hier bin ich. Die geballte Faust des Mönchs donnerte hart auf meinen Schädel herab und schlug mich zu Boden. Ich sagte, du bleibst hier und machst deine Arbeit, knurrte er. Wenn dich jemand will, dann soll er persönlich vorbeikommen. Er packte mich am Nacken, hob mich hoch und warf mich auf den Stein. Mein Kopf schlug an einer Ecke auf und bevor ich das Bewusstsein verlor, flammten in meinem Bewusstsein alle Sterne des Himmels auf und ließen die Welt leer und dunkel zurück. Sonderbar, ich hatte das Gefühl, als würde ich hochgehoben, horizontal hochgehoben, und dann stand ich auf den Füßen.